Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Lasst uns die Bibeln aufschlagen im Daniel Kapitel 10. Der Boris predigt ja in eurer Gemeinde über Daniel und er hat sich vorgenommen, jedes zweite Kapitel zu predigen. Da kann ich dann immer dazwischen grätschen und noch ergänzend sozusagen zur Seite treten. Und deshalb wollen wir heute hier auf Daniel 10 hören. Im dritten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, wurde dem Daniel, der Belsazar genannt wird, ein Wort geoffenbart, und dieses Wort ist wahr und handelt von einer großen Drangsal. Und er verstand das Wort und bekam Verständnis für das Gesicht. In jenen Tagen trauerte ich, Daniel, 3 Wochen lang. Ich aß keine leckere Speise, und Fleisch und Wein kamen nicht über meine Lippen, auch salbte ich mich nicht, bis die 3 Wochen um waren. Aber am 24. Tag des 1. Monats befand ich mich am Ufer des großen Stromes, das ist der Hiddekel, und ich hob meine Augen auf und schaute, und siehe, da stand ein Mann, in Leinwand gekleidet, die Lenden mit Gold und Upas umgürtet, und sein Leib war wie ein Topas, und sein Angesicht strahlte wie der Blitz, und seine Augen wie Feuerfackeln, seine Arme aber und seine Füße sahen aus wie leuchtendes Erz, und der Klang seiner Worte war wie das Tosen einer Volksmenge. Und ich, Daniel, sah die Erscheinung allein, die Männer aber, die bei mir waren, sahen die Erscheinung nicht, doch befiel sie ein so großer Schrecken, dass sie flohen und sich verbargen. Und ich blieb allein zurück und sah diese große Erscheinung. Es blieb aber keine Kraft in mir und mein Aussehen wurde sehr schlecht und ich behielt keine Kraft. Und ich hörte den Klang seiner Worte. Als ich aber den Klang seiner Worte hörte, sank ich ohnmächtig auf mein Angesicht zur Erde nieder. Und siehe, eine Hand rührte mich an, so dass ich mich zitternd auf meine Knie und Hände stützen konnte. Und er sprach zu mir: Daniel, du vielgeliebter Mann, achte auf die Worte, die ich jetzt zu dir rede, und nimm deine Stellung ein, denn jetzt bin ich zu dir gesandt. Als er dieses Wort zu mir redete, stand ich zitternd auf. Da sprach er zu mir: Fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem ersten Tag an, da du dein Herz darauf gerichtet hast, zu verstehen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Und ich bin gekommen um deiner Worte willen. Aber der Fürst des Königreichs Persien hat mir 21 Tage lang widerstanden. Und siehe, Michael, einer der vornehmsten Fürsten, ist mir zur Hilfe gekommen, sodass ich dort bei den Königen von Persien entbehrlich war. So bin ich nun gekommen, um dir Einblick darüber zu geben, was deinem Volk am Ende der Tage begegnen wird. Denn das Gesicht bezieht sich wiederum auf fernliegende Tage. Da er nun mit diesen Worten zu mir redete, schlug ich meine Augen zur Erde nieder und blieb stumm. Und siehe, da rührte einer, der den Menschenkindern gleich war, meine Lippen an. Und ich öffnete meinen Mund, redete und sprach zu dem, der vor mir stand: Mein Herr, wegen dieser Erscheinung haben mich Wehen überfallen und ich habe keine Kraft behalten. Und wie könnte ein Knecht dieses meines Herrn mit diesem meinem Herrn reden? Und nun ist keine Kraft mehr in mir und der Atem ist mir ausgegangen. Da rührte mich der, welcher einem Menschen glich, nochmals an und stärkte mich. Und er sprach: Fürchte dich nicht, du vielgeliebter Mann, Friede sei mit dir. Sei stark, ja, sei stark. Und als er so mit mir redete, wurde ich gestärkt und ich sprach: Mein Herr, rede, denn du hast mich gestärkt. Und er sprach: Weißt du, warum ich zu dir gekommen bin? Nun will ich wieder hingehen und mit den Fürsten von Persien kämpfen. Sobald ich aber ausziehe, siehe, so kommt der Fürst von Griechenland. Doch will ich dir verkünden, was in dem Buch der Wahrheit aufgezeichnet ist. Und kein einziger steht mir mutig bei gegen jene als nur euer Fürst Michael. Ich lese auch den ersten Vers vom nächsten Kapitel. Auch ich stand ihm im ersten Jahr Darius des Meders bei, um ihn zu stärken und ihm zu helfen. Glaubst du an Engel? Vielleicht sogar an deinen persönlichen Schutzengel? Und noch eine weitere Frage: Glaubst du an Dämonen? Und vielleicht sogar, dass dich persönlich böse Mächte angreifen? In diesem Kapitel und heute in der Predigt geht es um Engel, um Dämonen und um dich. Kurz zu der Situation hier. Es war also das dritte Jahr des Kyros. Im ersten Jahr des Kyros sind einige 10.000 Juden zurückgekehrt, um den Tempel aufzubauen. Das war natürlich genial. Aber insgesamt waren es nur verschwindend wenig, die dem Ruf Gottes gefolgt sind. Und die hatten es dann dementsprechend schwer, dort in Jerusalem. Und Daniel nahm Anteil an den Leiden und den Herausforderungen seiner Brüder in Jerusalem. Wie machte er das? Er hat nicht nur ab und zu mal mit ihnen telefoniert oder vielleicht auch ein bisschen ab und zu an sie gedacht im Gebet. Er hat 3 Wochen lang gefastet und gebetet. Und ich denke, wir sollten uns das zum Vorbild nehmen. Wie nehmen wir wirklich Anteil an den Leiden unserer Geschwister? Dass wir nicht ab und zu halt mal auch an sie denken, sondern dass wir wirklich uns mit ihnen identifizieren, Anteil nehmen, um dann wirklich für sie einzutreten. Nach 3 Wochen Fasten und Beten empfängt Daniel eine sehr detaillierte Vision. Das ist die letzte Vision, die er empfangen sollte. Er war bereits 87 Jahre alt und diese Vision sollte ihn alles abverlangen. Wir merken ja, er bricht hier ständig zusammen, also sie ging über seine Kräfte hinaus. Und diese Vision, die er empfängt, die erstreckt sich dann letztlich über die letzten Kapitel dieses Buches. Es war also heute quasi nur die Einführung dazu, das Kapitel 10. Es geht dann in der Vision um die zukünftige Herrschaft des Antiochus Epiphanes IV. Das war also ein grausamer Herrscher, der das Volk Gottes verfolgt hat. Aber Daniel schaut dann über diesen Antiochus hinaus auf eine weitere Herrschaft, letztlich auf das Ende der Zeit und ihren Höhepunkt, auf den ganz großen Kampf zwischen Gut und Böse. Und im Kapitel 10, das, was wir jetzt gerade gehört haben, da bekommen wir einen Einblick. Wir merken, hinter den Kämpfen der Reiche dieser Welt tobt ein unsichtbarer Kampf. Ein unsichtbarer Kampf zwischen Gott und dem Teufel und ihren Dienern. Ja, auf der einen Seite die Engel, auf der anderen Seite die Dämonen. Und diesen Einblick, den wir hier bekommen, der ist sehr wichtig für uns. Warum? Weil dieser Kampf, den wir hier beschrieben bekommen haben, heute noch tobt. Und wir stehen mittendrin. Wir stehen mitten in diesem Kampf zwischen Gott und dem Teufel, zwischen Gut und Böse, zwischen Engeln auf der einen und Dämonen auf der anderen Seite. Mein erster Punkt lautet heute Morgen: Engel, die Diener Gottes, Dämonen, Diener Satans. Und am Anfang dieses Kapitels, Vers 5 und 6, da wird ja eine besonders herrliche Person beschrieben. Daniel geht sofort in die Knie, aus ihm geht jede Kraft, die anderen, die rennen sowieso gleich weg. Und die Frage ist, wer ist das? Wer erscheint dort? Ist es vielleicht ein besonders herrlicher Engel oder ist es Christus in einer besonderen Erscheinung? Manche sagen, es kann ja nicht wirklich Christus sein, denn wie konnte dann dieser Fürst von Persien, was also ein Dämon war, wie konnte er ihm 21 Tage widerstehen? Christus hat doch alle Macht. Aber ich denke schon, dass Daniel hier Christus sah. Christus kämpfte ja auch zu seiner Erdenzeit, als er hier war, mit dem Teufel. Und auch in diesen Kämpfen standen ihm Engel bei. Natürlich ist Christus viel, viel mächtiger als alle Dämonen zusammen, aber er hat eben erst am Kreuz den Teufel entmachtet und besiegt. Und auch wenn wir jetzt sagen, ja, dieser besonders herrliche Engel, das ist eine Erscheinung von Christus, so werden Engel in der Bibel, hier in diesem Kapitel merken wir das, als Fürsten bezeichnet. Sie erscheinen in besonderer Herrlichkeit. Calvin hat gesagt, weil sie uns wie in einem Spiegel Gottes Macht und Ehre gewissermaßen vor Augen stellen. Sie sind ein Spiegel für Gottes Macht und Herrlichkeit. Darum sind Engel so herrlich, wenn sie erscheinen. Sie spiegeln Gottes Herrlichkeit wider, aber das ist ganz wichtig, sie sind nicht göttlich. Also das heißt, wir sollen sie nicht anbeten. Sie sind viel mächtiger als Menschen, aber sie haben keine göttliche Macht. Sie sind auch Geschöpfe, sie sind auch endlich und begrenzt. Sie leben auch in den Dimensionen der Schöpfung. Und das heißt für uns auch, wir sollen sie auch nicht verehren. Manchmal sagt man ja so, ich vertraue meinem Schutzengel. Oder meine Kinder können ruhig auf den Baum klettern, ich vertraue ihrem Schutzengel und so weiter. Also, dass wir an Schutzengel glauben, das ist die eine Sache, ja, schön. Aber wir sollen allein auf Christus vertrauen. Ihm dienen die Engel und darum dienen sie uns. Also die Engel sind Diener Gottes, sie sind seine Boten. Das Wort Engel heißt ja wörtlich übersetzt Bote. Sie führen Gottes Aufträge aus, sie übermitteln seine Worte. Das ist so das, was wir aus der Bibel auch kennen. Ne? Da kommt der Engel Gabriel und hat ein Wort Gottes für die Maria und so weiter. Aber in diesem Kapitel sehen wir, sie tun noch viel mehr. Sie kämpfen gegen böse Dämonen. Und die bösen Dämonen, das sind die Diener des Teufels. Und damit kommen wir zu den Dämonen. Der oberste der Dämonen ist der Teufel. Der Teufel ist auch kein Gott, sondern wie alle Dämonen ein Geschöpf Gottes. Der Teufel ist ein Geschöpf Gottes. Aber die Bosheit des Teufels stammt nicht aus der Schöpfung, sondern aus der Verderbnis. Seine Bosheit stammt aus seinem Abfall, seiner Rebellion, seiner Empörung gegen Gott. Der Teufel war einst einer der höchsten Engel. Ja? Luzifer war sein Name, das bedeutet Lichtträger. Aber der Missbrauch des Besten führt zum Schlimmsten. Der Missbrauch des Besten führt zum Schlimmsten. Ja? Wir wissen das, wir kennen dieses Prinzip. Gott hat uns wunderbare Gaben gegeben und je schöner und je herrlicher diese Gaben sind, wenn wir sie missbrauchen, wird es umso schlimmer. Ja? Zum Beispiel das Thema Sexualität. Was für eine wunderbare Gabe Gottes. Wo Menschen zutiefst miteinander verbunden sind in der Ehe, durch die Sexualität, wo Kinder gezeugt werden und so weiter. Was für eine wunderbare Gabe. Und wenn sie missbraucht wird, wie viel Leid und Elend und Verletzung und Missbrauch entsteht dadurch. Ja, der Missbrauch des Besten führt zum Schlimmsten. Und die Dämonen waren Engel, die im Aufstand Satans gegen Gott auf Satans Seite standen und mit ihm verworfen wurden. In der Bibel werden sie vor allem im Zusammenhang mit dämonischer Besessenheit erwähnt. Ja? Das kennen wir aus dem Neuen Testament. Durch sie leiden Menschen unter körperlichen und geistlichen Krankheiten. Oder sie haben besondere Begabungen, sie können hell sehen oder sie haben besonders große Kraft. Aber egal wie sich das jetzt auswirkt, das Wirken der Dämonen ist immer gegen den Menschen gerichtet. Und Dämonen stehen auch hinter den Götzen. Götzen selbst sind ja Menschen gemacht. Brauchen keine Angst vor Götzen haben. Ja. Wir wissen, der Mensch kann aus allem einen Götzen machen, indem er von einer Sache seine ganze Freude, sein Leben erwartet, indem er sich daran hängt. Aber hinter diesen menschengemachten Götzen stehen Götzen. Sie verleiten uns sozusagen zum Götzendienst. Sie verführen uns zur Sünde. Paulus macht das deutlich, wenn ihr an Götzenopferfeiern teilnehmt, dann opfert ihr in Wahrheit Dämonen. Die stecken nämlich dahinter. Aber es gibt ja Gott sei Dank die Engel. Sie kämpfen gegen die Dämonen. Sie sorgen dafür, dass Gottes Plan, seine Verheißungen sich in der Geschichte erfüllen und so beschützen sie sein Volk. Da gibt es einige Geschichten davon in der Bibel. Wir haben aber heute Offenbarung 12 gehört, ja, wo so der wichtigste Kampf mit beschrieben wird. Ich lese nochmal Offenbarung 12, Vers 7. Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen und der Drache und seine Engel kämpften, aber sie siegten nicht und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Also was fand dort für ein Kampf statt? Jesus hat am Kreuz den Teufel besiegt und jetzt wurde dieser Sieg, den Christus errungen hat, durch die Engel ausgeführt. Sie beschränkten den Machteinfluss des Teufels. Ja, der Teufel war im Himmel, er hatte also uneingeschränkten Machteinfluss, er konnte die Völker verführen. Aber nun wurde dieser Machteinfluss gebrochen, beschränkt. Der Teufel wurde gebunden, er wurde an die Kette gelegt. Und das Reich Gottes breitet sich seitdem aus und wächst und wächst. Und der Satan kann die, die Christus gerettet hat, nicht wieder aus seiner Hand reißen. Ja, Offenbarung 12, Vers 10, und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus, denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Engel schlagen geistliche Schlachten hinter den Kulissen, im unsichtbaren Bereich für uns, um uns zu beschützen. Und Daniel 10 zeigt uns einen dieser Kämpfe auf. Das ist also ein ganz, ganz besonderes Kapitel in der Bibel. Damit kommen wir jetzt zum zweiten Punkt. Engel sind die Beschützer des Volkes Gottes, Dämonen sind die Angreifer des Volkes Gottes. Hinter dem Reich Persien, das war also damals die Weltmacht, da stand ein Geistwesen, ein gefallener Engel, ein Dämon. Es war ein so mächtiger Dämon und er hatte so viel Einfluss auf diese persischen Machthaber, dass er der Fürst Persiens bezeichnet wird. Wenn ihr euch an meine letzte Predigt hier erinnert, die ging über Daniel 8. Da war der eine Punkt war, dass wir gesehen haben, machtgierige Menschen führen Kriege gegeneinander. Warum gibt es so viele Kriege auf der Welt? Weil Menschen machtgierig sind, sie wollen die Vormachtstellung haben, deshalb kämpfen sie gegeneinander. Das sehen wir ja jetzt in der Ukraine gerade. Es geht um die Vormachtstellung. Aber hinter diesen Menschen und Regierungen stehen böse Geister, böse Dämonen, die sie beeinflussen. Dämonen nutzen ihre übernatürliche Macht, um Menschen und eben vor allem menschliche Machthaber, Regierungen zu beeinflussen. Macht korrumpiert, ja, Macht ist ganz gefährlich, eben unter anderem deshalb. Wir sehen das an einigen Stellen im Neuen Testament, ganz explizit und am deutlichsten dann in Offenbarung 13, wo sozusagen der ganze Staat ein Instrument, ein Werkzeug des Teufels wird. Wenn wir in die Geschichte schauen, Persien und Griechenland, das waren erbitterte Gegner. Die haben gigantische Schlachten geschlagen. Aber hinter beiden Supermächten standen böse Dämonenfürsten. Nun, der Teufel schlägt sich nicht auf irgendeine menschliche Seite. Er kämpft schon gar nicht gegen sich selbst, das hat ja Jesus auch gesagt. Ein Reich, was gegen sich kämpft, das zerfällt, das kann nicht bestehen. Der Teufel lässt Menschen gegeneinander kämpfen, weil er gegen den Menschen generell kämpft und ihn mit in den Untergang ziehen will, in dem er selbst steckt, der für ihn selbst bestimmt ist. Darum gibt es so viel Krieg auf der Welt. Christus sagt über den Teufel, dass er ein Menschenmörder und ein Lügner von Anfang an gewesen ist. Calvin schreibt, denn mit Lügen kämpft er gegen Gottes Wahrheit an. Mit Finsternis bedeckt er das Licht. Mit Irrtum hält er der Menschen Herzen gefangen. Hass erregt er. Zwiespalt und Hader lässt er aufkommen. Und das alles, um Gottes Reich zu zerstören und Menschen mit sich ins ewige Verderben zu reißen. Und Leute, das ist keine Fantasy. Ja? Das ist so. Das ist die Realität, in der wir stecken, auch wenn wir es eben nicht direkt sehen können. Aber Gott hat einen Rettungsplan für Menschen. Und weil dieser Rettungsplan da ist, den Gott ja in der Welt verwirklicht, ist es das Ziel des Teufels, diesen Plan zu vereiteln. Und deshalb vor allem der Gemeinde zu schaden. Das Hauptangriffsziel des Teufels ist die Gemeinde. Es ist nicht die Ukraine, es ist nicht Russland oder der Kapitalismus oder der Kommunismus, es ist immer die Gemeinde. Das ist sein Hauptangriffsziel. Persien und Griechenland führten erbittert Krieg gegeneinander. Das ist das, was wir aus der Geschichte kennen. Aber hinter den Kulissen richteten sich beide dämonischen Fürsten gegen das Reich Gottes, gegen das Volk Gottes. Und damit eben auch diese Reiche. Beide Reiche haben das Volk Gottes bedrängt. Wir sehen das heute genauso, ja? Eben zum Beispiel Kapitalismus, Kommunismus. Das ist der Kampf der großen Systeme. Wer ist aber wirklich das Ziel? Es ist die Gemeinde. Wer steckt in den Arbeitslagern da in Nordkorea oder in China oder wo auch immer? Die Christen. Aber was lesen wir hier? Gott schickt den Engel Michael in den Kampf. Ja, Kapitel 10, Vers 20 in Daniel. Michael wird an anderen Stellen als der Befehlshaber der heiligen Engel beschrieben. Wir haben es zum Beispiel in Offenbarung gehört. Gottes Engel kämpfen für Gottes Volk. Das heißt, wir brauchen keine Angst vor Dämonen haben. Aber wir sollen sie ernst nehmen. Wir kennen ja den Teufel so als lustige Figur mit Hörnern und so weiter. Das stammt aus dem Mittelalter. Ja, das war so der Versuch der Kirche. Wir machen uns über den Teufel lustig. Wir beschimpfen ihn und können ihn sozusagen damit entmachten. Aber der Teufel nutzte genau dieses Vorgehen, um von sich abzulenken und umso heimtückischer vorzugehen. Ja, er kann dort ungestört Menschen beeinflussen, wo man seine Existenz für ein Märchen hält. Ja, wunderbar. Teufel ist doch nur so eine mittelalterliche Märchenfigur. Brauchen wir gar nicht ernst nehmen. Jedes Märchen hat eine Hexe, einen Zauberer, eine gute Fee, viele Fantasy-Romane oder eigentlich alle, die kommen ohne Magie, ohne dämonische Mächte überhaupt nicht aus. Okay, Frage, wie gefährlich sind die? Dürfen wir noch Gebrüder Grimm lesen? Dürfen wir noch Fantasy-Romane hören oder was auch immer? Wie gefährlich sind sie? Jetzt wird es langsam wirklich spannend und gefährlich für alle Fans hier. Ne? Nein, hoffentlich spricht er nicht Harry Potter an oder so. Ne? Spreche ich noch an, keine Angst. Nun müssen wir sie generell ablehnen. Ich sag mal, es schadet sicher nicht. Auch ein Kind, was nie ein Gebrüder Grimm-Märchen hört, wird ganz normal groß werden. Ja? Und auch wenn ihr nie Herr der Ringe gesehen habt, ihr werdet durchkommen. Ich glaube schon. Ja? Viele Menschen schaffen das. Also es schadet sicherlich nicht. Andererseits brauchen wir auch keine Angst vor Dämonen haben. Wir müssen nicht befürchten, dass jede Hexengeschichte gleich irgendwie uns negativ beeinflussen könnte. Die Frage, die wir uns aber tatsächlich stellen sollten, ist diese. Wird Magie verherrlicht oder verharmlost? Wird Magie verherrlicht oder verharmlost? Und das könnt ihr euch selber beantworten bei so einem Buch wie Harry Potter. Ja? Da gibt es Christen, die sagen, Harry Potter ist total toll, weil es ist ein ganz christliches Buch, weil dieser Harry Potter ist eine Jesus-Figur. Ne? Ich habe die nie gelesen und geguckt, aber ich habe jetzt gelernt, aha, tatsächlich, ne, er opfert sich auf und so weiter und so fort. Also das ist ein tolles Mittel, wie wir das Evangelium verkünden können. Ja? Ernst gemeint, ich würde ja sagen, es geht mehr in die Richtung, Magie wird verherrlicht. Das ist ein Problem. Aber nicht alle Menschen halten ja Dämonen und übernatürliche Geister und Mächte für ein Märchen. Das ist ja nicht so. Ne? Es gibt ja viele, die wissen, das gibt es. Und sie glauben sogar, dass sie sich ihre Kraft nutzbar machen können. Ja, das ist eben dann wirklich Magie, ja, oder Esoterik. So ein bisschen, klingt da nicht gleich nach Magie, ist aber dasselbe. Ne? Nun, wir sollten nie denken, dass wir Dämonen beeinflussen können, dass wir sie uns dienstbar machen können. Ich hatte mal einen Freund, der mir dann irgendwann sagte, ja du, ich habe neulich, war ich bei irgendeinem Heiler, der hat mir geholfen, dann habe ich das selber probiert und es hat funktioniert. Und er kam natürlich zu mir, weil er wusste, ich bin ja gläubig und Bibel und so weiter, ich kenne mich ja da ein bisschen aus. Ja? Ist das nicht toll? Ich konnte jemand gesund machen. Ich habe ihm nur gesagt, lasst die Finger davon, das ist gefährlich. Denkt nicht, dass ihr euch diese Kräfte zu Diensten machen könnt. Das ist immer umgekehrt. Immer. Es ist egal, ob weiße oder schwarze Magie oder so. Es ist ein beliebtes Mittel des Teufels oder der Dämonen, wie sie sich den Menschen untertan machen können, wie sie Besitz von ihm ergreifen und ihn zerstören können. Menschen, die sich damit beschäftigen, die das praktizieren, die leiden irgendwann unter Depressionen. Ich kenne einige. Und die Schlussfolgerung ist dann leider meistens die, ich mache es noch nicht richtig genug, noch nicht intensiv genug. Ich muss mein ganzes Leben umstellen, um wirklich ganz einzutauchen. Deutschland ist ja jetzt auch diese Germanengötter, der Germanenkult wieder so im Kommen, ne? So, die alten Götter werden wieder angebetet, ja, oder dieser Kult wird wieder betrieben. Ich kenne einen, der hat das intensiv gemacht. Das Christentum ist sowieso ganz übel und schlecht und hat sich dann mit diesen Göttern beschäftigt und ist in tiefste Depressionen gestürzt. Innerhalb kürzester Zeit. Wo er kaum noch rauskam. Und am Ende geht es bis zur Besessenheit. Bis dazu, dass man seinen Geist, seinen Sinn, seinen Verstand verliert. Aber auch die, die an die Existenz und an die Gefährlichkeit des Teufels glauben, das sind wir hoffentlich, müssen uns in Acht nehmen. Der Teufel ist verführerisch, schlau und er ist überwältigend. Er ist kräftiger als du. Er ist wie ein brüllender Löwe, der umhergeht und sucht, wen er verschlingen kann. Und dabei tritt er aber als Engel des Lichts auf. Er kommt auf die ganz fromme Art und Weise. Das beliebte Mittel des Teufels, um uns zu verführen, ist welches? Er kopiert den Teufel. Der Teufel kopiert Gott. Dankeschön, Lars. Das war der Test. Also die Entwicklungen, die uns heutzutage entgegentreten, die uns zu schaffen machen, die sich offen gegen das Christentum und die Bibel richten, die wollen die Welt retten. Stichwort Klimarettung. Die wollen die Menschheit retten. Stichwort Impfpflicht. Und die wollen natürlich Freiheit und Gerechtigkeit für alle. Stichwort Gender Mainstream. Die Slogans der Bewegung, die gegen die Bibel und gegen das Evangelium gerichtet sind, die stammen ursprünglich aus der Bibel, aber sie wurden dann pervertiert. Ja, aus bewahrt die Schöpfung wurde, wir retten das Klima und die Zukunft der Erde. Und es kommt nicht von ungefähr, dass diese Klimarettung eben mehr und mehr einer Religion gleicht. Aus Mann und Frau sind im Ebenbild Gottes geschaffen und haben darum die gleiche Würde, den gleichen Wert wurde. Alle Menschen müssen gleich gemacht werden. Der Teufel verführt den Menschen und auch uns Christen dabei mit einem unwiderstehlichen Versprechen. Was da lautet, ich will doch nur das Beste für dich und für die ganze Menschheit. Wir wollen doch nur die Welt retten. Karl Popper sagte in einem Streitgespräch mit Herbert Marcuse, von allen politischen Ideen ist der Wunsch, die Menschen vollkommen und glücklich zu machen, vielleicht am gefährlichsten. Der Versuch, den Himmel auf Erden zu verwirklichen, produzierte stets die Hölle. Und jetzt lest mal das Parteiprogramm von der SPD. Nicht von den Grünen, nicht von den Linken, lest einfach nur das von der SPD. Ihr braucht doch nicht das Ganze lesen, lest einfach die ersten zwei Abschnitte. Und dann werdet ihr genau das lesen. Vielleicht nicht so, indem wir wollen den Himmel auf Erden schaffen, aber in etwa so, wir wollen, dass alle eure Wünsche in Erfüllung gehen. Das steht dort. Das ist ihr politisches Ziel. Wenn der Mensch sich von Gott löst, um selber die Welt zu retten, dann entsteht ein metaphysisches Vakuum, schreibt der ehemalige Präsident des Deutschen Lehrerverbandes Josef Kraus. Dieses Vakuum wird dann mit Utopien und Ideologien gefüllt. Ne, Gott und die Bibel raus, dann ist viel Platz für Neues. Ne? Wir brauchen ja irgendwas. Ne? Also der Mensch, der bleibt ja religiös. Er sucht immer etwas, was über ihn hinausgeht, ja, was seinem Handeln einen größeren Sinn verleiht. Ich denke, Kraus hat durchaus recht. Aber ich denke auch, dass vor allem der Teufel daran beteiligt ist, dieses geistliche Vakuum mit seinen der Bibel entnommenen, aber pervertierten Ideen auszufüllen. Da, wo sozusagen durch den Einfluss des Christentums das Böse zurückgedrängt wurde für eine Zeit lang, da zogen, nachdem man die Bibel, das Christentum wieder abgeschafft hat, 7 schlimmere Dämonen ein. Und das ist die Welt, in der wir eben hier heute leben. Das Problem dabei ist, wir sehen es nicht, denn Wahrheit und Lüge sind so teuflisch miteinander vermischt, dass wir den Unterschied kaum erkennen. Es sei denn, wir kennen unsere Bibel, ja, die Waffe, die Gott uns an die Hand gegeben hat. Das ist die Waffe, die wir haben. Und um die führen zu können, müssen sie sie wirklich gut kennen. Es tobt dieser geistliche Kampf. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns wirklich regelmäßig geistlich zurüsten. Du stehst früh auf und du gehst dann raus in diesen Kampf. Rüste dich vorher zu. Du bist in diesem Kampf. Du musst früh vorher, am möglichst eben am Morgen, deine Bibel lesen und dich zurüsten. Und beten. Und zwar von ganzem Herzen dieses Gebet. Erlöse uns von dem Bösen. Das ist nicht so, oh ja, das musst du am Ende vom Vaterunser auch noch sagen. Das ist eine Bitte, die wir jeden Tag von Herzen zu Gott flehen müssen. Erlöse uns von dem Bösen. Darum geht's, dass wir in diesem Kampf bestehen können. Und zwei Fragen werden dann in dem Zusammenhang oft auch noch gestellt. Deshalb will ich jetzt darauf hier kurz eingehen. Woran erkennen wir, ob in einem Menschen ein böser Geist wirkt oder der Heilige Geist? Weil es ja manchmal so schwierig ist. Zum Beispiel bei hellseherischen Fähigkeiten oder bei besonderen Visionen. Ich hatte mal eine Frau, die hatte so hellseherische Momente. Ja, zum Beispiel fuhr sie seit Monaten mit ihrem Fahrrad in die Stadt ohne Luftpumpe. An diesem Morgen hat sie gesehen, heute habe ich einen Plattfuß. Die Luftpumpe eingepackt und tatsächlich hatte sie einen Plattfuß und alles war gut am Ende. Und das war natürlich der Heilige Geist, der immer gewirkt hat. Sie hatte also diese hellseherischen Momente, das gibt es ja. Das ist jetzt kein schwerwiegendes Beispiel, aber da gibt es auch andere Beispiele. Ja, ist das nicht toll, wie der Heilige Geist mir durch den Tag hilft? Die Frage, die wir uns bei diesen Sachen stellen müssen, auch bei Visionen, die Menschen haben, wird Christus verherrlicht? Der Heilige Geist hat eine große Hauptaufgabe, dafür macht er alles, und zwar Christus zu verherrlichen. Er weiß nicht auf sich und was er alles für Tricks und Kniffs hat für deinen Tagesablauf, sondern auf Christus. Wird Christus verherrlicht? Und durch solche kleinen, ach, mir hilft der Heilige Geist mit ein paar Specials durchs Leben, das ist keine Christusverherrlichung. Und noch eine andere Frage, die dann oft gestellt wird: Können Christen von Dämonen besessen sein? Können sie unter ihren Einfluss geraten? Vielleicht, weil sie, bevor sie zum Glauben gekommen sind, mit solchen Sachen Kontakt hatten, bei irgendwelchen dämonischen Spielereien mitgemacht haben oder irgendwie sich damit beschäftigt haben. Kann das sein, dass auch ein Christ von einem Dämon besessen ist? Jeder Christ hat den Heiligen Geist in sich wohnen, sonst wäre er ja kein Christ. Und die Gegenwart des Heiligen Geistes, die garantiert die Freiheit von dämonischer Besessenheit. Das heißt nicht, dass auch Christen von bösen Geistern geplagt, versucht oder von ihnen verklagt werden können. Manchmal spüren sie den Kampf eben noch viel heftiger als vorher. Aber wir wissen, der Heilige Geist ist stärker als jeder Dämon. Selbst Mächte und Gewalten, wir lesen das in Römer 8, können uns nicht von Gott trennen. Oder 1. Johannes 4, Vers 4. Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden. Weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Dennoch müssen wir wachsam sein. Daniel 10 bis 12 macht uns sehr deutlich, die bösen Dämonenfürsten, die haben sehr viel Macht. Sie konnten unzählige Menschen durch Krieg und Götzendienst ins Unheil stürzen. Und dieser Macht stehen wir auch heute noch gegenüber. Wir kämpfen eben nicht nur mit Fleisch und Blut, es sind nicht einfach nur böse Menschen, die das Volk Gottes bedrängen und bekämpfen und hassen und verleumden. Es sind nicht einfach nur so weltliche Versuchungen, denen wir widerstehen müssen. Dahinter stecken dämonische Mächte. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Epheser 5, Vers 12. Das ist die erste und bittere Wahrheit. Und darum kann das Böse derart um sich greifen, dass uns der Atem stockt. Dass wir das, was passiert in der Welt, eigentlich gar nicht begreifen können. Wie konnte denn der Genderwahn von einem Spleen, von so bestimmten kleinen Gruppierungen, das bestimmende Element der ganzen Politik sein, weltweit? Wie konnten so wenige Menschen so viel Macht erlangen, dass zum Beispiel der komplette Lehrplan, das ganze Lehrsystem danach umgestaltet wird? Fragt ihr euch das manchmal? Wie kann das eigentlich sein? Wie kann es sein, dass alle Gesetze jetzt auf dieses Thema abgestimmt werden? Wie kann es sein, dass Millionen und Abermillionen und Milliarden dafür ausgegeben werden, in einer Zeit, wo wir so wenig Geld haben und so viel Not haben, dafür ausgegeben werden, dass irgendwo die Gesetzestexte, die Bücher, die Schilder in irgendwelchen Naturparks geändert werden, damit das alles jetzt gendergerecht ist? Wie kann das sein? Fragt da keiner nach. Entwicklungshilfe in Deutschland, da denken wir doch, die gehen irgendwo Brunnen bohren. Nein, die unterstützen irgendwelche homosexuellen Gruppen. In irgendwelchen Ländern. Wie kann denn das sein? Wie kann offensichtliche Wahrheit als Lüge und offensichtliche Lüge als Wahrheit dargestellt werden? Und alle nehmen es hin oder glauben es sogar. Warum gibt es trotz aller Bemühungen, trotz aller Menschenrechte und guter Gesetze immer noch Menschenhandel und Versklavung und Prostitution, auch in Ländern wie Deutschland? Warum wird das Recht auf Abtreibung, also letztlich der Mord an Kindern, ein Menschenrecht? Ist ja schon schlimm genug, dass es das gibt, aber warum muss das jetzt ein Menschenrecht werden? Warum werden Regierungen und Staaten, in denen es angeblich Demokratie und Gewaltenteilung gibt, zu Handlangern des Teufels? Warum greift das Böse so wunderbar ineinander, ergänzt sich, arbeitet zusammen und verstärkt sich? Da müssen wir nicht groß gucken, ah, da irgendwelche Hinterzimmer und sonst wo, wie Geheimorganisation. Vielleicht gibt es das, ja, aber wir wissen, es gibt dahinter tatsächlich eine Organisation, die alles zusammenhält. Der Teufel mit seinen Mächten. Warum wird das wahre Christentum, aus dessen Wirken unter anderem die Menschenrechte hervorgegangen sind, heutzutage als Gefahr für Demokratie und Menschenrechte betrachtet? Das widerspricht sich doch. Warum gibt es selbst in der Gemeinde Streit und Spaltung, Abfall und Irrlehre? Und warum sündigst du noch und fällst immer und immer wieder? Warum leiden selbst Christen an hartnäckigen Depressionen, Zweifel, an Hoffnungslosigkeit? Wir könnten da immer weitermachen. Weil es eben nicht nur böse Menschen und menschliche Begierden sind, die gegen Gott und sein Volk kämpfen, sondern dämonische Mächte. Dieser Kampf ist real. Die führen ihren Kampf sogar im Innern von uns Gläubigen. Sie befeuern uns zu sündlichen Begierden. Sie führen uns in Versuchung. Sie wollen Einfluss auf unser Denken und Willen und Gefühl nehmen. Die wollen unser Herz zurückerobern. Das ist ihr Hauptziel. In der Kirche gibt es so viel Not, vor allem wegen dem kosmischen Kampf zwischen dem Teufel und Gott. Und wir müssen das verstehen, wir müssen das wahrhaben. Weil ohne diese Perspektive sehen wir die Gefahr oder stehen wir in der Gefahr, Gott auch bei der Lösung außen vor zu lassen oder so als Randfigur zu betrachten, als Nebendarsteller. Ohne diese Perspektive wirst du in deinem Herzen niemals wirklich von ganzem Herzen beten, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Wir brauchen dieses Gebet, dass Gott uns dahin durchführt. Schaut bei Daniel, in dem Moment, wo wir beten, im selben Moment, wo wir beten, holen wir himmlische Unterstützung in diesen Kampf hinein. Der Engel, dieser himmlische Streiter, Christus, er kam zwar erst nach 3 Wochen. Aber was lesen wir? Vom ersten Tag an, da du gebetet hast, da sind deine Worte erhört worden. Wir müssen nicht in Angst erstarren, nein. Denn die Macht böser Dämonen ist wie die Macht und die Länge dieser Reich der Welt begrenzt. Der Fürst des Königreichs Persien konnte den himmlischen Streiter aufhalten, der zu Daniel dann kam, aber er konnte ihn nicht daran hindern, seinen Auftrag auszuführen. Persien, später Griechenland, sollte über Juda herrschen. Viel Leid und Not würde das zur Folge haben, aber Michael und seine Engel würden am Ende den Sieg davontragen. Also Daniel 10 zeigt uns eine herrliche Wahrheit. Wir stehen nicht alleine in diesem Kampf. Wir haben es heute gesungen, Psalm 91. denn er bietet seine Engel für dich auf, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. Psalm 34. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er befreit sie. Und das sehen wir durch die ganze Bibel. Ja? Ein Engel tröstet Hagar auf der Flucht. Abraham verspricht seinen Knecht, den er ausschickt, dass ein Engel ihn auf seinen Weg führen wird. Der Engel war zum Schutz des Lagers der Israeliten eingesetzt, als sie durch die Wüste zogen. Ein ganzes Heer von Engeln bewahrte Elisa und seinen Knecht, als sie von den Aramäern angegriffen wurden. Christus selbst dienten die Engel, als er versucht wurde vom Teufel. Sie standen ihnen in seinen größten Ängsten bei in Gethsemane. Den Frauen und Jüngern verkündeten sie die Auferstehung Christi und stärkten so ihren Glauben und wiesen sie auf Christus hin. Und ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass jeder Christ einen persönlichen Schutzengel hat. Aber wisst ihr was, wir können etwas viel Besseres sagen. Die Bibel sagt uns etwas viel Besseres, nämlich dass alle Engel einmütig über unser Heil wachen. 10.000 mal 10.000 Engel kämpfen für uns und beschützen uns. Und deshalb ist es auch so, dass sich alle Engel freuen miteinander, wenn nur ein verlorener Sünder umkehrt zu Gott. Aber wisst ihr, das Größte, das Ermutigendste in unserem Glaubenskampf, das sind nicht die Engel, sondern es ist, dass der Endgegner, der oberste der Engel, der Dämonen meine ich, der Teufel von Christus selbst auf Golgatha besiegt wurde. Und deshalb lautet mein letzter Punkt heute: Endschlacht mit besiegtem Endgegner. Als Jesus auf der Erde war und mit ihm das Reich Gottes kam, wir könnten sagen, da zog der Teufel nochmal alle Register. Und das erklärt die Häufigkeit und die Heftigkeit der Aktivität böser Dämonen in dieser Zeit. Wenn man die Bibel liest, denkt man ja, in jedem Dorf waren Besessene. Es war so. Der Teufel kämpfte mit aller Macht an. Dämonen gibt es auch heute noch, doch mit der Auferstehung Jesu, mit der Ausgießung des Heiligen Geistes ist ihre Herrschaft eingeschränkt. Aber die Bibel warnt uns, dass das Wirken der Dämonen am Ende der Zeit wieder zunehmen wird. Satan wütet gegen das Volk Gottes. Aber Satan ist kein Gott. Satan ist ein Geschöpf. Er ist endlich, begrenzt und vor allem eins, er ist besiegt. Und wisst ihr was? Weil er besiegt ist, das ist der Grund, warum er so wütet. Er ist außer sich, weil er weiß, er ist schon besiegt. Er spürt, dass sein Machtbereich eingeschränkt ist und dass seine verbleibende Zeit kurz ist. Deshalb ist er so wütend. Manche fragen sich oder sagen sich, der Teufel kann doch nicht wirklich gebunden sein. Bei all dem Leid, was es in der Welt gibt. Doch, dieses Wüten des Teufels ist ein Zeichen dafür. Ja, als Vergleich, damals als ganz Europa aufgestanden ist, um gegen Napoleon zu kämpfen, hatten sie eine Situation, wo sie ihn ziemlich angekesselt hatten in Leipzig. Das war die große Völkerschlacht. Ja? Und dann haben doch ein paar Generäle geraten, ihm einen Ausgang zu lassen. Waren das irgendwie Napoleon-Fans oder so? Nein, sie haben daran gedacht, wenn wir ihn keinen Ausweg lassen, dass er sozusagen hoffnungslos verloren ist, dann wird er so schlimm wütend, dann wird es noch abertausenden Soldaten das Leben kosten auf beiden Seiten. Ja, wenn da kein Ausweg mehr ist, dann wird das Wüten umso schlimmer. Die Leiden der Kirche sind manchmal so groß, nicht weil der Teufel einfach so viel Macht hat, sondern weil seine Macht gebrochen ist und er schon besiegt ist. Als der Teufel zum größten Anschlag auf Gott ansetzte, wo er ihn vernichten wollte, da wurde er selber vernichtend geschlagen. Als die Schlange dem Nachkommen der Frau in die Ferse biss, da zermalmte der Nachkomme der Retter Gottes den Kopf der Schlange. Der Teufel stachelte die Menschen auf, Jesus, der ohne Sünde war, der nur Gutes getan hat, zu kreuzigen, und er hat es geschafft. Durch seinen Tod am Kreuz entwaffnete und besiegte Jesus den Teufel. Hört, was in Hebräer 2, Vers 14 steht. Damit er durch den Tod, Jesus durch seinen Tod, den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich der Teufel. und alle diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Oder Kolosser 2, Vers 14. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft. Wie hat er das gemacht, dass der Teufel sich nicht mehr verklagen kann? Indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnete, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Wir stehen noch im Kampf, sogar in einem Kampf gegen Mächte und Gewalten. Aber wir stehen auf der Seite des Siegers. Es ist so gut zu wissen, dass uns Engel zur Seite stehen. Aber bitte haltet das fest. Engel geben uns kein ewiges Leben. Engel sind nicht die Mittler des Heils. Engel treten nicht für uns vor Gott ein. Engel können nicht unser Herz verändern und unsere Schuld vergeben. Engel und ihr Dienst dienen dazu, uns auf Gott auszurichten und unser Vertrauen in ihn allein zu stärken. Also glaube ruhig daran, dass du einen Schutzengel hast. Du hast viele. Aber vertraue allein auf Christus, denn er ist der Herr über alle Engel und sie müssen ihm dienen. Und er selbst ist bei uns. Er selbst ist in uns. Und wir müssen deshalb nicht, wie Daniel damals, zusammenbrechen vor dieser geballten Macht Gottes. Sondern wir werden übernatürlich gestärkt und ausgerüstet mit dem Gürtel der Wahrheit, mit dem Panzer der Gerechtigkeit, mit der Kraft zum Zeugnis für das Evangelium, mit dem Schild des Glaubens, mit dem Helm des Heils, mit dem Schwert des Wortes Gottes und mit der Befähigung zum Gebet, welches Gott erhören will. Amen.